Und damit herzlich willkommen zur 33. Ausgabe Trash Talk Patriots. Heute mit zwei Gästen. Ich darf begrüßen Veteran Frank. Hi.
Hallo in die Runde.
Ja, und nach langer Zeit mal wieder auch mit dabei der Micha. Grüß dich.
Hi, schön mal wieder hier zu sein. Es passt endlich zeitlich.
Heute haben wir ein paar allgemeine Themen im Sommerloch der Free Agency sozusagen zu besprechen. Heute in Part 1 haben wir auf dem Zettel Salary Cap, Signing Bonus, die damit einhergehenden Taktiken in der NFL rund um den Salary Cap. Das Wort Umstrukturierung spielt da auch oft eine Rolle. Aber wir beginnen heute mal mit dem Salary Cap. Ich erkläre ganz kurz mal, was der Salary Cap ist. Er beschreibt die Gehaltsobergrenze in der NFL und nicht nur das, oder wozu ist der Salary Cap da? Er soll für Chancengleichheit unter allen 32 Teams sorgen, denn alle 32 Teams haben damit die gleiche Voraussetzung, nämlich sie haben alle gleich viel Geld auszugeben. Jetzt ist natürlich die Frage zu stellen, Salary Cap, wie viel Geld ist da so im Umlauf? Wie kommt der Betrag zustande? Grundsätzlich ist es so, dass der Betrag an die Gesamteinnahmen der Liga, also der NFL, gekoppelt sind. Dazu gehören beispielsweise Tickets, Merchandising, Namensrechte, TV-Gelder etc. Und von diesem großen Geldtopf muss man sich vorstellen, dass knapp 50% davon durch die 32 Teams geteilt werden. Und da kommt dann die krumme Summe 192,5 Millionen Dollar raus. Also die Mathe-Umkehraufgabe ist quasi 192,5 Millionen Dollar mal 32. Ergibt so roundabout 6 Milliarden Dollar. Und wenn man das bedenkt, dass es nur ungefähr 50% sind, dann sprechen wir da schon so von 13 Milliarden Dollar Gesamtumsatz der NFL.
Ja, ist eigentlich ganz lustig, ne? Dass ausgerechnet im kapitalistischsten Land der Welt die sozialistischsten Regeln zugrunde gelegt werden. Wenn man sich das aber nochmal genauer anguckt, ist es nämlich allein aus kapitalistischen Gründen. Wie du ja schon gesagt hast, Fabi, geht es natürlich um die Chancengleichheit der Liga. Und so langfristig natürlich auch die sportliche Attraktivität und die Abwechslung an der Spitze. Und damit Spannung. In der Folge wiederum mehr Gewinn durch Spannung. Das heißt ja immer, das ist eine der spannendsten Ligen überhaupt. Und da ein kurzer Querverweis, anders als in der Bundesliga, wo 10 Jahre in Folge der FC Bayern die Schale hochhängt und alle sich langweilen zur Seite drehen.
Das ist auch der Grund, warum es eingeführt wurde. Genau diese Überlegung der Chancengleichheit, des stetigen Wandels und eben, dass immer mal ein unterschiedliches Team oben ist oder unten. Und deswegen wurde das 1993 eingeführt. Dem Ganzen liegt ein Tarifvertrag zwischen Teambesitzern und Spielergewerkschaft zugrunde. Und gewollt ist eben ein stetiger Wandel oben an der Spitze, sodass jeder mal dran ist. Vor 1993 waren es in der Regel immer dieselben großen Teams. 49ers, Cowboys, Raiders, Steelers und dann wird es schon mit den Packers vielleicht noch und dann wird es schon ein bisschen dünn an der Spitze.
Ja, also nicht nur bei den NFL-Verträgen sozusagen wird für Chancengleichheit gesorgt, sondern auch beim NFL-Draft. Das ist ja auch so der zweite große Kosmos, was dafür sorgt, dass die NFL ja so spannend bleibt, so geliebt wird von uns. Aber der Salary Cap ist ja jetzt nicht nur das Basisgehalt, sondern auch, da gehören ja auch ein paar andere Sachen noch dazu, beispielsweise der Signing-Bonus.
Ja, Signing-Bonus, schönes Stichwort. Wörtlich übersetzt, Unterschriftsbonus, also wenn die Tinte trocken ist auf dem Vertrag, hat man die Kohle verdient. Geht natürlich darum, dass ein Spieler, der einen 5-Jahres-Vertrag unterschreibt und ich sag mal im Jahr 5 Millionen verdient, nicht unbedingt zufrieden ist, gerade Verletzungsrisiko ähnliches. Von daher ist ein Signing-Bonus sehr, sehr häufig großer Teil des Vertrages. Und wenn man dann schon 25 Millionen bekommt für die Unterschrift, dann hat man das in der Tasche und selbst wenn man sich im Jahr 1 das Kreuzband gerissen hat und seine Karriere beenden muss, bleibt das Ganze. Das heißt, es ist nicht nur die Aussicht, dass man in den nächsten Jahren Geld verdienen kann, sondern ein Geld, was direkt fließt. Somit ist es allerdings auch ein taktisches Spiel in den Verträgen, denn der Signing-Bonus wird auf die Jahre der Vertragsdauer verteilt. Maximal auf 5 Jahre, sprich wer einen 6-Jahres-Vertrag hat und 20 Millionen verdient hat oder 25 Millionen Signing-Bonus kriegt, muss das nur auf die ersten 5 Jahre verteilen. Im 6. Jahr zählt nichts mehr gegen den Cap. Geht auch ein bisschen häufig darum, dass Verträge zukunftsausgerichtet sind. Das heißt, in der Regel steigen sie mit zunehmender Vertragsdauer, mit dem Hintergedanken, dass auch der Cap Space steigt. Wir haben letztes Jahr das Gegenbeispiel erlebt, wo er auf einmal gefallen ist und viele Teams wirklich zu Problemen oder in Probleme geraten sind. Aber in der Regel geht man davon aus, dass der Umsatz steigt, dass die Gesamt- oder das Gesamtvolumen der NFL steigt finanziell und dementsprechend auch der Salary Cap steigt.
Ja, da habe ich was Interessantes gelesen, da würde ich dich ganz kurz mal unterbrechen, denn der Salary für 2022 beträgt ja 192,5 Millionen Dollar. Und es gibt bereits verschiedene Medien im Internet, die eine Entwicklung bzw. eine Prognose bis 2026 ausgeben. Und da ist zu erwarten, dass der Salary Cap jetzt ja sukzessive in Höhe von 10 Millionen Dollar ansteigt. Das kann sicherlich damit zusammenhängen, dass die NFL ja im letzten Jahr die TV-Rechte nochmal neu vergeben haben, da Amazon auch eine große Rolle spielt. Und insofern kann man davon ausgehen, auch dass die NFL einfach expandiert, dass da der Salary Cap ja sukzessive ansteigt.
Ja, funktioniert natürlich auch nur in einer sehr geschlossenen Welt wie der NFL. Das ist ja, oder es ist ja häufig im Gespräch, ob das auch in europäischen Ligen oder in der Bundesliga oder überhaupt im Weltfußball eine Rolle spielen kann. Damit sich alle dran halten, muss es natürlich eine sehr kleine Welt sein, so wie diese NFL-Welt mit 32 Vereinen. Wenn, ich sag mal, in Deutschland, Italien und von mir aus Brasilien in ähnlichem Umfang Football gespielt werden würde und auch ähnliche Gehälter gezahlt werden könnten aufgrund der wirtschaftlichen Macht dieser Länder, würden natürlich auch Top-Spieler abwandern und dort Verträge unterschreiben, weil sie eben nicht mehr unter diesen Salary Cap passen. Also es ist aus meiner Sicht keine 100%ig übertragbare Option für den europäischen oder Weltfußball. Vielleicht so als Anekdote am Rande.
Ja, ganz genau. Hast du vielleicht noch was, wie andere amerikanischen Ligen mit dem Salary Cap umgehen? Weil es ist der Salary Cap in der NFL ist ja schon etwas Besonderes.
Genau, also vielleicht auch nur ganz oberflächlich kurz angerissen. Anders als in anderen amerikanischen Ligen auch, ist in der NFL das Geld nicht immer komplett garantiert. Sprich, wenn man den Vertrag unterschreibt, hat man das nicht sicher, sondern das ist häufig an Bedingungen geknüpft, zu denen wir ja noch kommen. Und es gibt unterschiedliche Arten von Salary Caps. Nur als Beispiel, die MLB, also Major League Baseball, hat einen Soft Cap. Das heißt, jedes Team darf x Millionen ausgeben, aber darüber hinaus auch mehr oder weniger unbegrenzt Geld in seine Spieler stecken, muss dafür nur eine spezielle Luxussteuer bezahlen. Das heißt, alles, was darüber hinaus gezahlt wird, gekoppelt an die Jahre, die man den Salary Cap nicht einhalten konnte, steigt es prozentual. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, nur deswegen gibt es im Baseball reiche Teams und arme Teams und in der NFL 32 gleiche Teams.
Ganz genau. Zurück zur NFL mal kurz. Man hat ja in der Free Agency, hört man oft das Wort Vertragsumstrukturierungen. Und da wollte ich nochmal kurz mal reingehen oder kurz erklären, was hat es eigentlich damit auf sich? Der einfachste Weg für Vertragsumstrukturierung sind natürlich Stars mit langfristigen Verträgen und hohem Basisgehalt, welches in einem Unterschriftsbonus quasi umgewandelt werden kann. Denn der Trick dabei ist, da würde ich vielleicht nochmal so ein Beispiel von Jalen Ramsey auffassen, von den Los Angeles Rams. Der hat ja ein Basisgehalt 2022 von 15 Millionen Dollar. Das könnte man theoretisch auf 2 Millionen Dollar runterschrauben und die 13 Millionen Dollar, die ja jetzt noch offen sind, als Unterschriftsbonus auf die noch ausstehenden 4 Jahre des Vertrages aufverteilen. Das würde bedeuten, dass die LA Rams zum einen 10 Millionen Dollar Cap Space für 2022 freischaufeln könnten und der Spieler trotzdem sein Geld bekommt. Also da sind die Teams auch öfters dabei, auch so ein bisschen rumzutricksen. Da gibt es natürlich verschiedene Varianten, wie man das Basisgehalt runtersetzen kann, das Cap Space für ein Jahr reduzieren kann, weil dieser Signing-Bonus, der ja garantiert ausgezahlt wird, ja immer auf 5 Jahre verteilt wird quasi.
Bis zu 5 Jahre, ne?
Oder also, bis zu 5 Jahre,
genau. Wenn er natürlich nur noch einen 2-Jahres-Vertrag hat, wird es nicht auf 5 Jahre, sondern auf 2 Jahre verteilt, nur mathematisch.
Genau, letzten Endes ist das so ähnlich wie bei Bilanzen in der Wirtschaft. Es gibt trotz starren Regeln und Systemen immer Möglichkeiten, etwas ein bisschen nach hinten zu ziehen, vorzuziehen, zu verteilen, umzulegen, sodass das nicht komplett reinhaut in die Bilanz. Und so ist es in der NFL dann letztlich auch.
Und wenn das Beispiel Ramsey genannt wurde, bei uns ist ja Matthew Judon zum Beispiel sehr, sehr aktiv gewesen, auch in diesem Versuch, andere Free Agents anzuwerben und einen Vertrag bei New England schmackhaft zu machen. Wer ein bisschen Social Media verfolgt, der hat eigentlich überall drunter geschrieben, come to New England, ich strukturiere um. Das wäre nämlich genau sein Base Salary von 11 Millionen diesem Jahr, was er dann halt als Signing-Bonus oder auch Verlängerung, dass es man es nach hinten rausschieben kann. Und in diesem Jahr halt so gesehen dann nur ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel zu Buche schlägt, je nachdem, wie lange der Vertrag umstrukturiert wird.
Wichtig ist vielleicht an der Stelle nochmal zu sagen, um die Basics nochmal zurückzuführen, dieser Salary Cap zählt natürlich nur für Spieler, also für keine Trainer, für keinen Coaching-Staff, allerdings auch für Spieler, die auf der Injured Reserve List sind, auf der PUP List, also Physically Unable to Perform, Non-Football Injury List, sowie auch alle Spieler auf dem Practice-Spot. Die zählen alle gegen den Cap-Space, müssen aber nicht unbedingt auf diesen 53-Mann-Roster-Spots sitzen. Das vielleicht nochmal so als Ergänzung.
Ja, vielleicht noch als kleinen Zusatz, da ich ja schon den Signing-Bonus ein bisschen vorgestellt habe, vielleicht auch das Gegenstück dazu, den Dead-Cap. Das sind halt dann auch Gehälter, also jetzt machen wir es mal einfach. Nennen wir den Spieler Jones, wir haben genügend davon. Er heißt X Jones und unterschreibt für 5 Jahre 50 Millionen Signing-Bonus, die sofort gezahlt werden, aber auf seine Vertragslaufzeit von 5 Jahren verteilt werden. Das heißt, gegen den Cap pro Jahr nur 10 Millionen gelten. Aus welchen Gründen auch immer ist er nach 2 Jahren weg. Er hat sich verletzt, beendet seine Karriere oder sonst irgendwas. Bleiben noch 30 Millionen über, die er schon kassiert hat. Die werden dann sofort fällig im nächsten Jahr und hauen gegen den Cap 30 Millionen rein. Die sind dann weg von unserem Salary Cap aus dem folgenden Jahr. Da geht es ein bisschen um Pre-June First und Post-June First. Aber gehen wir mal einfach davon aus, dass zum Ende eines Jahres das Ganze passiert, also einer Saison, nicht eines Kalenderjahres, das Ganze passiert ist, dass er halt vor der Free Agency oder sonst was aufhört oder gecuttet wird oder getradet wird. Und dann gelten im nächsten Jahr die 30 Millionen. Würde es nach dem 1. Juni passieren, würden in dem Jahr nur die 10 Millionen und in dem darauffolgenden Jahr die verbleibenden 20 Millionen dann noch auf einmal zuschlagen. Das wäre so ein bisschen die Unterscheidung.
Ja, grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, ist dieser Cosmos Salary Cap natürlich unendlich weit. Alleine die Tarifverträge zwischen der NFL und der NFLPA, also Player Association, die sind ja über 300 Seiten lang. Also man könnte jetzt noch Strafen ansprechen, was passiert, wenn der Salary Cap überschritten wird, dass es gekoppelt ist an Verlust von Draft Picks über Geldstrafen. Ich glaube 2000 waren es die 49ers, die einen 5th-Runden-Pick und einen 3rd-Runden-Pick verloren haben und zu einer Strafe von $300.000 verdonnert worden sind. Es gibt auch den Veteran Salary Benefit noch, der seit der Saison 2020 gilt. Dieser gewährt zum Beispiel in Teams die Möglichkeit für bestimmte Spieler ein Gehalt, dass dieser nicht gegen den Salary Cap angerechnet wird. Also da gibt es unheimlich viele Sachen und ja, mich ja auch so ein paar Bonussachen, also Incentives.
Ja, Leistungsanreize, irgendwelche Deadlines, die eingehalten werden müssen und so weiter.
Auch da gibt es mehr oder weniger keine Grenzen, ne? Also ich glaube, Trent Brown hat zum Beispiel einen Malus. Wenn er bestimmte Bonis erreichen will, muss er immer unter so und so viel Kilo wiegen. Also dann halt in dem Fall amerikanische Pfund. Auch sowas, also da gibt es die verrücktesten Sachen. Andere dürfen nicht unter irgendeinem Gewicht waren. Also als Beispiel vielleicht Sebastian Vollmer, der ja immer mit seinem Gewicht zu kämpfen hatte, dass er sein Kampfgewicht halten kann. Und wer sein Buch gelesen hat, Literflasche Olivenöl getrunken hat, weil das sehr kalorienhaltig ist, damit er sein Mindestgewicht hält auf der Position, Ist es bei Trent Brown umgedreht? Der neigt zur Expansion. Das heißt, damit er noch sportlich fit ist und seine Knie das Gewicht tragen, hat der einen Malus drin, dass er nicht über x Kilo wiegen darf. Und wenn er das schafft, dann drunter ist, kriegt er bestimmte Incentives. All solche verrückten Geschichten gibt es natürlich bei Receivern, 1000 Yards, Pro Bowl Selection, wer den Super Bowl erreicht. Auch da kann man natürlich viel spielen, dass Spieler viel Geld verdienen können im Erfolgsfall, aber nicht so viel Geld verdienen, wenn es halt für die Franchise mies läuft. Gronk hatte da auch immer ganz wilde Sachen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass vielleicht mal in der Woche 15 oder 16 auf einmal ein Spieler noch 100 Yards braucht und den Quarterback immer anbettelt, gib mir den Ball, gib mir den Ball. Ne? Also das muss nicht immer alles positiv sein.
Ganz genau. Was den Salary Cap natürlich so ein Stück weit verbindet, sind natürlich auch verschiedene Taktiken, die die Teams, die einzelnen Teams fahren. Die Patriots ja in Vergangenheit immer relativ, wenn man jetzt die letzte Free Agency vielleicht mal rausstreicht, immer relativ konservativ, nie große Gelder in die Hand genommen für Stars, lieber für wenig Geld Stars eingekauft beziehungsweise unter Vertrag genommen, die stärker gemacht. Und wenn der Payday kam, die Spieler auch gerne mal in die Free Agency entlassen, siehe Nate Solder etc. Da gibt es ja verschiedene Taktiken. Ja, vielleicht kannst du, Micha, da noch mal ein paar Ausführungen machen, was dir so aufgefallen ist.
Ja, also da hätten wir ja zum Beispiel immer mal wieder im Wandel Teams, die Win-Now machen, das kann man erwähnen, also sprich einfach 3 Jahre Vollgas in der Hoffnung, dass es einmal klappt und dann verschwinden, Beispiel Seahawks, selbe Beispiel Rams aktuell, aber man halt im Prinzip keine Garantien hat und so weiter halt daran sich hangeln und plus was wir so machen.
Vielleicht noch einen Punkt, um die Sache rund zu machen. Apropos rund, Rollover heißt das Ganze. Man kann durch sparsames Verhalten sich im nächsten Jahr zusätzlichen Capspace erarbeiten. Die Regelung gibt es seit 2011, dass man in die nächste Saison Capspace mit rübernehmen kann. Es müssen mindestens 89% des Caps in einem Jahr ausgegeben werden. Rückkopplung dazu, 11% können mit rübergenommen werden. Also sprich, knapp 20 Millionen könnte ein Team in diesem Jahr ins nächste Jahr mitnehmen, was dann ja wiederum den dortigen Cap um ca. 10% über den Rest heben kann. Das heißt, Teams, die im Rebuild sind, können damit tatsächlich ein Stück weit arbeiten, sich im nächsten Jahr einen Push zu gönnen.
Genau. Naja, es gibt ja auch, weil du gerade das Wort Rebuild angesprochen hast, gibt ja tatsächlich Teams auch, die auf den First Overall Pick starren sozusagen, vielleicht böse Zungen behaupten, dass dann Teams auch absichtlich verlieren, um sich da entsprechend in Stellung zu bringen. Gerade wenn auch auf dem Draftboard vielleicht zukünftig bei dem bevorstehenden Draft Quarterbacks auf dem Board sind, die natürlich eine ganze Franchise aufs nächste Level heben können. Da gibt es natürlich auch so Mannschaften, die dann wirklich absichtlich oder man vermutet zumindest absichtlich verlieren, um sich da entsprechend in Stellung zu nehmen. Ja, da gibt es verschiedene Taktiken. Gehen wir mal ein bisschen so auf die Patriots ein. Im letzten Jahr noch die Kohle rausgeworfen. Jetzt sind wir, glaube ich, noch so, haben wir 1,5 Millionen Dollar Cap übrig, können so gesehen nicht mal unsere gedrafteten Spieler unter Vertrag nehmen. Natürlich ist noch viel Zeit und es sind ja auch noch knapp 90 Mann im Roster. Insofern werden die Draftpicks natürlich noch unter Vertrag genommen, aber ja, die Patriots müssen schauen. Große Verstärkungen sind jetzt nicht mehr in Aussicht. Was bedeutet das für die Patriots, für die Saison quasi?
Ja, im Prinzip ist das das Thema, was die Ausrichtung angeht. Einen gewissen Grundstock halten, dass man eine solide Saison auf jeden Fall spielt und nicht ganz unten landet, dann kostet das halt auch. Aber man kommt auch schnell mit 2, 3 guten Entscheidungen wieder hoch. Andere setzen alles auf eine Karte, 3, 4 Jahre und sind danach wieder ganz unten und klettern den Berg quasi erneut hoch.
Ja, ich glaube, das, was die Patriots besonders macht, ist ja, klar, man muss natürlich immer den Namen Tom Brady Verbindung mit Gronk und Edelman auch ansprechen. Ne? Das ist eine Dynastie, die da gewachsen ist. Die Frage ist, können wir das mit dieser altbewährten Taktik weiterführen, so nahtlos, so übergangsmäßig jetzt, dass wir sagen, okay.
Steht und fällt mit der Entwicklung des Quarterbacks. Aber da kann man als Beispiel zum Beispiel auch wirklich Tom Brady in den Patriots-Jahren und aktuell Rodgers oder so nehmen, weil Brady hat gerafft, dass wenn er weniger verdient, es bessere Teams gibt im Umkehrschluss. Und Rodgers verliert regelmäßig, weil er Geld verbrennt für sich und dann nicht genug für die anderen da ist.
Ja, natürlich, das setzt natürlich immer die Bereitschaft des Spielers voraus. Also Mac Jones müsste natürlich erstmal zu diesem Player werden, um tendenziell einen hohen Vertrag erstmal in Aussicht gestellt zu bekommen, um dann zu sagen, nee, ich verdiene absichtlich weniger, damit das Team in der Defense, in der Offense, wo auch immer, besser aufgestellt wird. Ne? Das ist natürlich alles erstmal spekulativ. Aber ja, hoffen wir mal, dass Mac Jones die Entwicklung annimmt, dass er genau diese Defensive-Konzepte lesen kann, sich verbessert und dass sie dieses Jahr vielleicht auch mehr aufs Passing-Game setzen.
Ja, obwohl, also solange er in seinem Rookie-Vertrag ist, ist ja sowieso alles festgelegt. Ne? Also um es jetzt mal auf den Salary wieder runterzubrechen. Sprich, da spielt Mac Jones ja eigentlich noch keine Rolle. Interessant ist es halt tatsächlich, was danach passiert. Und da kann man, glaube ich, nochmal diese Besonderheit von Tom Brady hervorheben, dass er auch diese Dynasty so stark mitprägen konnte. Weil das ist nicht normal. Man muss sich da immer, also wir müssen von unserem deutschen Blickwinkel ein Stück weit weg. Beim Ami zählt derjenige als der Beste, der das meiste verdient. Das ist im normalen Job so. Die gehen ja auch viel offener mit ihren Einkünften um. Das heißt, auch bei, keine Ahnung, Radio Shack, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, plustert sich der Verkäufer mit dem höchsten Grundgehalt die Brust auf und läuft durch die Dings und sagt, ich bin der Coolste hier. Und die anderen sagen, ja, das ist wirklich der Coolste, der kriegt die meiste Kohle. Und bei uns ist das ja immer so ein bisschen unter der Hand, ach, was verdient der eigentlich? Und wer so aufgewachsen ist, das muss man halt einfach verstehen, dass ein Rodgers jetzt nicht, ich sag mal, vollkommen dumm ist, auch wenn ich das doch wieder unterschreiben würde, sondern er lebt den American Way. Er ist nur der beste Quarterback, wenn er auch das meiste Geld verdient. Und nur Brady hat den, ich sag jetzt mal, Nowitzki-Weg, Dirk Nowitzki, NBA, der ja als einer der Großen gesagt hat, ich will ja nicht 50, 70, 80 Millionen im Jahr verdienen, gib mir solide 20 und für den Rest holst du mir noch zwei neben mir, die gut aussehen. Und das hat Brady irgendwann erkannt, wahrscheinlich auch ohne Nowitzki, dass es für ihn besser ist, wenn er nicht das Top-Geld verdient, sondern immer im Mittelfeld mitschwimmt. Und dadurch das Team insgesamt besser macht. Wenn man wieder auf die Dummheit von Rodgers kommt, er kann sich alles in seinem ganzen Leben kaufen. Es gibt kein Limit für ihn, außer einen Ring. Und den wird er nicht kriegen. Weil er schon 50 Millionen runternimmt, was eben ein Viertel vom Salary Cap ist. Und für die anderen musst du noch 52 bezahlen. Das ist extrem. Und auch Mahomes wird keine Rolle spielen. Also, es wird mir wahrscheinlich widerlegt werden und einer von den beiden holt den Super Bowl im nächsten Jahr. Aber es ist ja statistisch unterlegt, mindestens in diesem Jahrtausend, in den letzten 21 Jahren, hat kein Top-10 bezahlter Quarterback den Titel gewonnen. Weil immer, wenn der Quarterback Top-10 Money verdient hat und so viel vom Salary Cap aufgefressen hat, war das Team um ihn herum nicht mehr stark genug, um mithalten zu können.
Ja. No. Football ist Offense, Defense, Special Teams. Ne? Das ist auch immer ein Spruch von Belichick und könnte man ja auch darauf so ein bisschen die Schablone rüberlegen. Ich denke, es war ein gutes Schlusswort. Das soll es erstmal zum Salary Cap gewesen sein. Wenn noch Fragen offen sind, gerne über die sozialen Kanäle an Trash Talk Patriots oder auch an Frank herantreten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mein Schlusswort weitergeben an Micha.
Also ich würde zum Schluss einfach nur sagen, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Wenn es euch interessiert, lest euch weiter detailliert ein. Für mich ist wichtig, dass die Leute wissen, dass es dieses System gibt, dass das Vorteile hat bezüglich Chancengleichheit, Spannung und so weiter, aber eben auch gewisse Zwänge. Und dann muss man sich dessen bewusst sein und nicht permanent was kritisieren, was machen die Patriots, warum geben sie nicht mehr aus und so weiter. Die haben einfach verschiedene Ansätze im Vergleich zu anderen Teams, die dafür aber öfter wechseln an der Spitze. Und da muss man wissen, was man eben will. Aber nicht im Prinzip permanent dagegen schießen, weil man gar nicht weiß, was und wieso passiert.
Ja, vielleicht von meiner Seite auch nochmal, das war so ein bisschen, was wir auch im Pre-Talk nochmal uns erarbeitet hatten, dass halt auch in der deutschen Community halt häufig dieses Rundballdenken ist, à la Bayern München. Ich sage jetzt mal, da ist ein OBJ am Markt. Warum holen wir den jetzt nicht? Der kann uns doch verstärken. Ja, ein OBJ kostet aber auch 10 Millionen und die Kohle haben wir nicht, weil jeder unter diesen Cap kommen muss. Und deswegen muss man halt ganz anders sein Team aufbauen und muss halt gucken, ob ein Free Agent überhaupt reinpassen könnte. Sportlich machen ganz viele Leute immer Sinn, wenn sie auf den Markt kommen, dass sie dann zu einem Team kommen. Aber man muss auch den finanziellen Rahmen dazu schaffen. Und da könnten wir, glaube ich, aufzeigen, ein Stück weit, welche Zwänge es dort gibt und dass das nicht immer möglich ist, sondern dass das wirklich, ich sag mal, höchste BWL ist, um so ein Roster unter Kontrolle zu halten, finanziell. Weil es gibt keinen Soft-End, sondern immer einen Hard-Cut und wenn man dagegen verstößt, Verlust von Draft-Picks oder Geldstrafen.
Ganz genau, gutes Schlusswort. Ich wünsche euch eine schöne Woche und noch eine weiterhin eine spannende Free Agency. Die OTAs laufen ja gerade, die Patriots schwitzen und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.
Ciao.